Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, du siehst, welche Lasten jeder Einzelne hier zu tragen hat. Wir sind jetzt hier zusammen, um auf dein Wort zu hören. Aber du siehst, dass der eine hier bedrückt ist, der andere dort bedrückt ist. Du siehst auch, dass die Sorgen in unseren Herzen sind. Ich möchte auch denken an die Landwirte hier in ganz Europa, wie das Futter ausgeht fürs Vieh, wie viele nicht mehr wissen, wie soll man den Winter rumkriegen. Und die Preise steigen. Du siehst die Verzweiflung in unserem Land auch. Lieber Herr, ich bitte dich darum, dass du, obwohl wir die sind, die wir sind, dass du gnädig mit uns, auch mit unserem Land umgehst. Und dass du eine Neubesinnung für unser Land schenkst. Wir haben dich dringend, dringend nötig, lieber Herr. Ich bitte dich um deine Hilfe und um deinen Segen, dass du Menschen veränderst, dass sie umkehren zu dir. Amen. Ich möchte mich erstmal bei denen bedanken, die mir auch mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass manche meiner Predigten so lange war, dass sie zum Schluss nicht mehr so richtig folgen konnten. Ich liebe immer so eine Offenheit. Ich will es einfach mal so sagen, manchmal ist es ja so, wovon das Herz voll ist, das will man gerne weitergeben. Ich habe so viel Schuld gesehen. Ich habe so viel Schuld in meinem Leben gesehen. Der Umgang der Frommen mit ihren Frauen. Allein schon dieser Bereich. Ich habe mich schon in den 80er Jahren für Rechte von Frauen eingesetzt und ich habe erschreckend wenig Unterstützung von Seiten der Gläubigen bekommen. Ich habe euch ja mal gesagt, dass meine Tochter zu mir gesagt hat, Papa, dann warst du damals schon Feminist. Und ich habe ihr gesagt, nein, Tabea, ich war einfach Christ, ich habe die Bibel ernst genommen. Und diese Unterdrückung, die ich erlebt habe in Ehen, haben mir echt wehgetan. Und ich möchte euch das sagen, ich rede nicht nur darüber. Ich bin in die Familien reingegangen. Und ich habe die Männer zur Verantwortung gezogen. Ich habe mich damit nicht beliebt gemacht. Aber ich bin nicht bereit, unsere das widerspruchslos hinzusehen, dass unsere Glaubensschwestern unterdrückt worden sind. Das hat mir einfach wehgetan und leid getan. Ich denke, das hat viel auch damit zu tun. Heute ist wieder ein Thema. Da ist die Frage, wie stehen wir zu diesen Leuten? Wie positionieren wir uns jetzt? Uns wurde aus Lukas 11 vorgelesen, wie Jesus da mit Pharisäern umgegangen ist. Ich weiß gar nicht genau, ob wir eigentlich verstehen, worum es hier ging. Meine Mama, wenn die jetzt hier bei uns wäre, die ist ja in der Ewigkeit. Meine Mama, von der hätte das auch kommen können, wenn ich zum Essen gekommen bin und hätte mir nicht die Hände gewaschen. Du musst dir die Hände waschen. Was ist denn so schlimm dran, wenn ein Pharisäer sagt, Jesus, du hast dir die Hände nicht gewaschen vorm Essen und deine Jünger auch nicht. Ein bisschen Hygiene ist doch wirklich sinnvoll. Was hat Jesus gegen Hygiene? So geht man mit den Texten um, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Gestattet mir, ich möchte euch wieder ein Stück weit Lehre weitergeben. Es geht darum, wenn wir nicht verstehen, wie die Worte damals gemeint worden waren, in welche Situation sie gesprochen worden sind, Wenn wir das nicht verstehen, können wir schlecht die Sachen, die dort stehen, auf uns übertragen. Die Nazarenerbewegung kommt aus der Heiligungsbewegung. In der Heiligungsbewegung, die war ein Gegenspieler, ein Weckruf an die Orthodoxie. Es kam also erst Reformation, dann kam Orthodoxie. Orthodoxie, da hieß es, wenn ich nur recht glaube und die Glaubenssätze recht aufsage, dann ist alles paletti. Und es war eine ganze Bewegung auch, man nennt sie Oxford-Bewegung, Heiligungsbewegung, die von Oxford her von England hier rüber kam. Und da sind viele Freikirchen entstanden, das hat auch seine Spuren im Gnadauer Gemeinschaftsverband, war damals ganz stark, dass man gesagt hat, ohne die Heiligung wird niemand Gott schauen. Und die Heiligung ist ganz wichtig. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, aber ich habe das erlebt. Und dann habe ich die sogenannten Heiligen gesehen. Ich bin ja in der landeskirchlichen Gemeinschaft groß geworden. Und dann habe ich gedacht, diese Art von Härte, von Kälte, von Frömmigkeit, die kriege ich nicht zusammen mit dem, was die Bibel über Jesus sagt. Ein Beispiel. Ich habe gemerkt, wie ein Ehemann über die Weiber geredet hat. Und dann habe ich diesem Ehemann gesagt und habe dann gesagt, ich nenne ihn mal Karl Gustav, unverfänglich. Und dann habe ich gesagt, Karl Gustav, so wie du über deine Frau redest, ist das wirklich wertschätzend? Das ist biblisch. Und ich sagte, ja, in der alten Luther-Übersetzung steht Weiber drin. Und dann habe ich seine Frau angeguckt und habe gefragt, wie geht es dir da damit, wenn dein Mann sagt, die Weiber? Findest du das respektierend, respektvoll oder eher abwertend? Und dann sagte sie, abwertend. Und dann habe ich ihm Karl Gustav gesagt, merkst du, Karl Gustav, du zitierst die Bibel nach Luther. Du musst dabei gucken, wie kommt das an, was du sagst? Wie erlebt dich deine Ehefrau? Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde. Versteht ihr das? Mir ist als Jugendlicher ein Gebet, das ich irgendwo gelesen habe, lieb geworden. In dem Gebet hieß es so, das soll ein kleiner Junge gebetet haben. Lieber Herr, mach die bösen Menschen gut und die Guten etwas netter. Ihr könnt das verstehen. Ich merke an eurer Reaktion, ihr könnt das verstehen. Wisst ihr, das hängt damit zusammen, die Heiligungsbewegung, die wollte zur Ehre Gottes leben. Die wollten, dass Leute nicht vom Glauben abfallen, dass Gottes Wort ernst genommen wird. Und das war genau der Staat, das war genau der Staat der Schriftgelehrten und Pharisäer. Der heutige Predigttext lautet so, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser David Zöllner. Ich habe manchmal das so erlebt, dass wir heute manchmal beten, nicht, mach nichts Pauschales, ich danke dir, Gott, dass wir nicht so sind wie die Pharisäer. Und dann sind wir genauso wie die Pharisäer, wenn wir dankbar sind, dass wir nicht so sind wie die Pharisäer. Das ist auch ein Erheben über andere. Und das ist eine der ganz großen Probleme. Wie kam es dazu? Wisst ihr, ich lasse manchmal gerne gute Theologen was sagen, die einfach, An dieser Stelle erreichen wir einen ganz wesentlichen Punkt in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Hier geht es um ein ganzes System von Regeln und Gesetzen, welche in den vier vorangegangenen Jahrhunderten entwickelt wurden und zur Zeit Jesu mit der Autorität der Schrift gleichgesetzt wurden. Um zu verstehen, worum es in dieser Auseinandersetzung ging und warum Jesus schlussendlich von den Pharisäern abgelehnt wurde, müssen wir etwas Hintergrundarbeit leisten. Als die Juden, jetzt kommt das Wichtige, was wir einfach verstehen müssen, um Verständnis zu haben. Als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, erkannten die geistlichen Führer den Grund für das Exil. Der Ungehorsam gegen das Gesetz des Mose. Ist auch bei Nehemia 1 nachzulesen. Ich finde das wunderbar. Man hat den Grund für die babylonische Gefangenschaft bei sich selber gesehen. Ich finde das wunderbar, diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Der Schriftgelehrte Esra, der brachte daraufhin alle geistlichen Führer in einer speziellen Schule zusammen. Diese Schule trug den Namen Schule der Sofrim, was so viel bedeutet wie die Schule der Schriftgelehrten. Der Grund hierfür war folgendes. Sie nahmen jedes der 613 Gesetze, die Gott dem Mose gegeben hat, sehr ernst. Man muss wissen, dass Gott Mose 613 Gesetze gab, nicht nur die 10 Gebote. Jedes einzelne Gesetz wurde genommen und intensiv studiert. Ziel war es, dem jüdischen Volk die Gebote Gottes auszulegen. Was bedeutet dieses spezielle Gesetz? Was ist bei seiner Einhaltung zu beachten? Wie kann dieses Gesetz gebrochen werden? Und dadurch, dass man den Menschen Wissen über das Gesetz vermittelte, waren sie in der Lage, das Gesetz zu halten, um nicht noch einmal eine göttliche Strafe zu verursachen und wieder in die Gefangenschaft gehen zu müssen. Das war das Ziel. Und das Ziel war ein gutes. Wisst ihr, und deshalb werdet ihr das von mir nicht so hören, dass ich so über die Pharisäer ablästern werde. Ich glaube, sogar in jedem von uns steckt ein kleiner Pharisäer drin. Ich kenne den Pharisäer in mir. Wenn ich in theologischen Auseinandersetzungen bin, der ist mal als emotionaler Mensch manchmal geneigt dazu, andere Leute abzuwerten, die anders denken. Was war da passiert? Also erst kam die Schule der Sofrim zu Esra. Und es wurde gut gelehrt und weitergegeben. Und wenn sie miteinander diskutiert haben, dann haben sie gesagt, ja, die 613 Gesetze stehen fest, werden nicht diskutiert. Das Wort Gottes wird nicht diskutiert, nicht bagatellisiert, nichts. Und dann haben sie aber gesagt, wir müssen es auslegen, wir müssen den Menschen helfen. Und dann kamen später Leute, die haben gesagt, wir müssten am besten um diese Gebote herum, wir müssten noch einen Zaun bauen, einen weiteren Zaun. Wenn dann die Leute den Zaun übersteigen, verletzen sie immer noch das Gebot. Also sicherheitshalber. In meiner Kindheit wurde mir Folgendes weitergesagt. Folgende Geschichte. Nein, er predigt. Da war ein Großgrundbesitzer, der wollte einen Fuhrmann haben. Also einen Kutscher, der die Kutsche so lenkt. Und da hat er mehrere Leute antanzen lassen. Und da hat er gesagt, ja, auf dem Weg hierher, habt ihr ja gesehen, da vorne gibt es so einen steilen Abhang. Wie knapp getraut ihr euch, an den Abhang heranzufahren? Und der eine hat gesagt, 30 Zentimeter. Der andere, 15. Und der andere hat gesagt, so viel Abstand wie möglich. Da hat der Mann gesagt, dich nehme ich. Sicherheitshalber. Das war das Verhalten der Schriftgelehrten. So weit, so gut. Dann aber kam die nächste Generation, ihr Lieben. Und die nächste Generation hat gesagt, wie gehen wir jetzt mit den Lehren der Sophrim um, was sie da alles an Tipps auch gegeben hat. Und dann haben sie, und jetzt fängt die Lüge an, jetzt fängt die Lüge an. Und dann haben sie gesagt, alles, was die Sophrim gelehrt haben, das legen wir fest und sagen, es sei alles von Mose. Und wir behandeln die Lehren der Sophrim mit der gleichen Autorität wie die Heilige Schrift. Und manchmal haben sie diese Sachen noch höher behandelt, noch intensiver behandelt, noch mehr Autorität gegeben als der Heiligen Schrift. Und da kam Jesus dann rein und Jesus ist immer wieder auf die Heilige Schrift als Autorität zu sprechen gekommen. Und die Pharisäer, die hatten halt die Schriften der Sophrim, diese ganzen Zusatzgebote, und die alle gehalten werden sollten. Und da hat Jesus nicht mitgemacht, ihr Lieben. Die Pharisäer sind da rumgelaufen und haben überall geguckt, wird auch alles eingehalten. Deshalb, wenn die Jünger sich die Hände nicht gewaschen haben, es gibt kein mosaisches Gesetz, wo es heißt, du musst dir die Hände waschen. Nichts dagegen zu sagen. Aber es als Gesetz hinzustellen und wehe, du tust es nicht. Und so waren sie wie ein, ja, wie ein Spitzelstaat, wie ein Staat im Staate. Und später ging es dann noch weiter, es gab noch eine weitere Bewegung, die hat es dann noch immer enger gefasst. Das wurde dann die, also die Sophrim, danach kamen die Tanim und deren Lehren zusammen, das kann man heute nachlesen, das ist die Mishnah. Und dann kam die dritte Gruppierung, die es dann nochmal verschärft hat, immer wieder verschärft hat, das waren die Amoraim, deren Schrift war die Gomorra. Und die Mishnah und die Gomorra bilden zusammen den Talmud. Das haben bestimmt schon viele mal gehört, den Begriff Talmud. Das sind alle Dinge, alle Schriften so zusammengefasst. Ein Riesenwerk. Ein Riesenwerk. Aber das Problem war, es ging ihnen nur noch um diese ganzen Aussagen. Es ging ihnen nur noch, dass diese Traditionen alle gehalten werden, wie sie sind. Gott selber mit seiner Güte, mit seiner Sanftmut, mit seiner Freundlichkeit war hinten drunter gefallen. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Wir Menschen, gerade wir, die wir Jesus nachfolgen, sind immer in Gefahr, das zu vergessen, was wir eben gesungen haben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Wie gehen wir zum Beispiel mit Leuten um, die ganz anders sind als wir, die eine ganz andere Sozialisation haben? Gehen wir pharisäerhaft mit denen um oder in Jesu Namen? Hier steht einer vor euch, der vor knapp 60 Jahren mit einer Totenkopfjacke durch die Landschaft gefahren ist, der genau gespürt hat, was bei den Frommen lief. Ich habe beide Seiten kennengelernt, die Pharisäer und die Christen. Meine Frau hat mir gesagt, Hacke, du hast einen Vorteil. Du bist in deinem Leben so richtig auf die Schnauze gefallen. Du hast so richtig Mist gebaut. Und dir ist die Gnade Gottes. Du hast sie als so notwendig erachtet, weil du genau weißt, was du alles für Mist gebaut hast. Und dann sagte meine Frau noch, du kannst leichter vergeben als ich. Ihr merkt, wir führen eine sehr ehrliche Ehe. Ich habe eine wunderbare Frau, eine wunderbare Frau. Ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Mir haben Leute mal später gesagt, Hacke, das ist doch klasse, dass du so eine Vergangenheit hast, dann weißt du wenigstens, wie das Leben ohne Gott ist. Ich könnte dankend darauf verzichten. Dankend darauf, weil diese Jahre mich auch geprägt haben. Fehlgeprägt haben. Ich hatte eine Nähe zur Gewalt, die war bei mir normal. Die hat meine Frau manchmal zum Erschrecken getrieben. Die hat gedacht, ich habe gedacht, jetzt wo du Christ geworden bist, ist das alles weg. Ist die Prägung all dieser Jahre weg. Und das war nicht so, ihr Lieben. Vor euch steht hier ein totaler Versager, den aber Jesus berufen hat, aus dem Studium raus, und er hat gesagt, dich will ich. Und er hat mich nicht auf irgendeine Bibelschule geschickt. Er hat mir sogar mich angewiesen, bei welcher Bibelschule, bei welchem theologischen Seminar ich mich anzumelden hatte. Und für mich blieb nur die Wahl, ja oder nein. Und auch dort war ich auch so ein Papagei, dass mir der Direktor den Ausschluss von Krishna nahelegte. Bis dann Glaubensgeschwister aus meiner Klasse hingegangen sind und haben gesagt, so geht es mit dem Direktor nicht weiter. Und sie haben eine Kommission für Kommunikation gegründet und ich durfte auf Krishna bleiben. Versteht ihr etwas von den Verletzungen des Pharisäismus unter den Frommen? Versteht ihr das, davon etwas? Ich habe die Härte, die Kälte habe ich erlebt. Und ich habe die Wärme erlebt von ganz lieben Menschen. Von ganz lieben Menschen. Und ich habe die Wärme von einem Mann erlebt. Er war einer der härtesten, knallharten Prediger der damaligen Zeit. Und im persönlichen Umgang habe ich ihn mit Liebe und Güte und Freundlichkeit erlebt, weil er wusste, der Hacke ist einer, der will Jesus nachfolgen. Das ist die Spanne, die wir sehen. Also, wenn Jesus sagt, reagiert er darauf, du hast ja nicht mal die Hände gewaschen, dann geht es nicht um Hygiene, es geht um kultische Reinheit. Nur damit ihr eine Vorstellung habt, Fruchtenbaum schreibt, Fruchtenbaum ist messianischer Jude, ist einer der besten Kenner, die ich kenne, vom Judentum. Ich habe früher mal gelesen, die Juden haben 1000 Gesetze um das Sabbatgebot herumgebildet. 1000! Fruchtenbaum schreibt von 1500. Es ist für einen Deutschen nicht vorstellbar, was damals gelaufen ist. Es ist nicht vorstellbar. Und mit diesem Gesetz wurden Menschen gegängelt und Jesus geht so weit und sagt, Jesus sagt, Moment, ich lese es gerade nochmal vor. Wehe ihr Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel weggenommen, der die Tür zur Erkenntnis öffnet. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt alle gehindert, die hinein wollten. Die Gnade Gottes, die im Alten Testament klar bezeugt ist, die haben sie richtig weggelassen. Und die Selbsterkenntnis, die Gottes Wort wirkt, die wirken will, das ist nur bei Einzelnen geschehen. Es gibt einen Pharisäer, es gibt mehrere, die ich gerne in der Ewigkeit mal treffen möchte, mit denen ich mich unterhalten möchte. Und ich möchte ihnen die Hand reichen und möchte ihnen sagen, danke, danke, lieber Bruder. Es gibt solche Pharisäer. Als eine Frau, die hat man vorgeführt, die Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Und wo ist der Mann, der dazugehört? Merkt ihr, wie das mit dem Thema Frauen war? Ja. Wisst ihr, und dann setzt sich Jesus nieder und malt auf dem Boden. Das kann auch bedeuten, ich habe nachgeguckt, kann auch Schreiben bedeuten. Zum Beispiel Hass, Lieblosigkeit, Hochmut. Und dann sagte Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dem ich die Hand drücken will, den ich am liebsten in den Arm nehme, war der Erste, der von den Pharisäern ehrlich war. Alle standen sie da und einer drehte sich langsam um und ging. Wer diese Courage hatte. Und wisst ihr, diese Ehrlichkeit, die schätzt Gott. Wir werden das gleich auch in dem Gleichnis sehen. Diese Ehrlichkeit, die schätzt Gott. Ich lese uns den Text vor. Er sagt aber zu einigen, also hier ist noch nichts mit Pharisäern zu tun, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und sie verachteten die anderen. Das ist das Problem. Dieses Gleichnis. Und nun schildert Jesus zwei Menschen. Achtet mal drauf, wie Jesus den Pharisäer beschreibt. Die Pharisäer sind die Leute, die Jesus töten wollten. Die Pharisäer sind die Leute, die Jesus beseitigen wollten. Mit denen hat er am meisten Probleme gehabt. In dem Gespräch mit den Pharisäern hat er mit ihnen Klartext geredet. Jetzt achtet mal drauf, wie Jesus hier den Pharisäer beschreibt. Arrogant, von oben herab oder wertschätzend sogar. Den Feind wertschätzend schildern? Ja. Achtung. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche. Geboten war im Alten Testament einmal im Jahr, am Versöhnungstag. Er fastet zweimal die Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zehnte musste nur gegeben werden von der Ernte. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, und das verzehnte ich alles, selbst Minze und Dill, also ein bisschen die Kleinigkeit. Es wird alles nochmal verzehntet, denn es könnte ja sein, dass der, bei dem ich einkaufe, seine Sachen nicht richtig verzehntet hat. Aber ich halte mich daran. Ich verzehnte lieber zweimal. Das mache ich. Was wird Gott froh sein, dass er solche Leute wie mich hier hat. Ah, von der Sorte müsste es doch mehrere geben. So war die Haltung des Pharisäers. Und der Pharisäer sagt, ich sondere mich ab, ich bin abgesondert von diesen Menschen, von den anderen. Und jetzt kommt ein anderer, der war auch abgesondert. Der Zöllner aber stand von ferne. Ein Zöllner galt als kultisch unrein, war aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen und durfte nicht ins Innere des Tempels gehen. Er durfte nicht. Es war ihm verwehrt. Er stand von ferne.
Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel. Er schlug heftig an seine Brust, kann man auch übersetzen, und sprach: Gott, sei mir Sünder. Im Griechischen ist da die Formulierung so: Ich sondere mich ab von den anderen. Wie sich der Pharisäer abgesondert hat als was Besseres, so sondert sich der Zöllner ab von den anderen. Ich Sünder, sei mir Sünder, gnädig. Es ist Ausdruck tiefer Reue und Zerknirschung. Habe ich nachgelesen, Wuppertaler Studienbibel. Ausdruck von tiefer Reue und Zerknirschung. Und Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jene. Und Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte uns kurz ein paar kleine Hinweise noch geben. Der erste Hinweis ist, Jesus sieht das Herz an. Er sieht das Innere des Menschen. Das ist hier eine Gleichniserzählung, es waren keine direkten Menschen da, die, also keine wirkliche Geschichte, es ist nur ein Gleichnis. Bei einem Gleichnis gibt es zwei Sorten von Gleichnissen, wie das vierfache Ackerfeld, da will jedes Feld ausgelegt werden, aber ein normales Gleichnis gibt es einen Hauptvergleichspunkt, um den geht es. Und hier geht es darum, da ist ein Pharisäer, der setzt sich ab, weil er meint, er sei was Besseres, und da ist ein Sünder, der weiß, ich brauche die Gnade Gottes. Das ist der Unterschied. Jesus sieht das Herz an. Ich möchte euch fragen, so eine Frage, wie gehen wir damit um? Das Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. Jeremia sagt, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr. Ich sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche des Menschen und ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Wenn ich höre, Jesus sieht mich. Wir haben vor ein paar Jahren, hatten wir das als Jahreslosung gehabt. Die Hagar. Die hat den Brunnen genannt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gibt es unter uns nicht auch das pharisäische Gottesbild? Ich habe von einer Frau gelesen, vor Jahren schon, die hat gesagt, man darf doch das Lied überhaupt nicht singen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleiner Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Die Frau hat das als Drohung empfunden. Ich als Kind habe das nie als Bedrohung empfunden, sondern als ein Faktum, als einfach ein Faktum. Es ist Gott, Gott sieht das. Ihr Lieben, diese Frau hat ein falsches Gottesbild. Wenn die Bibel sagt, Gott sieht euch, dann ist das wunderbar. Denn bei Gott darf ich der sein, der ich bin und bin geliebt. Das will unser Text deutlich machen. Jesus sieht das Herz an. Das andere, Jesus handelt gemäß dem, was er sieht. Als Jesus bei den Pharisäern gesehen hat, ihre Not und ihre Gesetzlichkeit, ihre Sturheit, ihre Verkrampftheit, dann ist er hingegangen und hat seine Wunde gehalten, getan, wann am liebsten? Am Sabbat. Meine liebe Thea hat mal gesagt, hätte er das nicht auch am nächsten Tag tun können? Und da habe ich gesagt, Schatz, ich bin davon überzeugt, er hat es absichtlich getan. Jesus hat absichtlich provoziert, damit er mit den Leuten ins Gespräch kam, ihr Lieben. Und er hat ihnen deutlich gemacht, der Sabbat hat in der Bibel eine andere Bedeutung als bei euch. Und die Pharisäer waren ja so verlogen. Wenn zum Beispiel erlaubt war, man darf am Sabbat so und so viele Schritte tun, ne? Und der Weg, aber den sie gehen wollten, war weiter. Dann haben sie einfach auf den Esel, mit dem sie geritten sind, einen Wassersack draufgelegt und haben sich dann auf den Wassersack gesetzt, denn eine Reise zu Wasser, die hatte keine entfernungsmäßige Begrenzung gehabt. Sehr pfiffig. Aber der Umgang mit Gottes Wort, dass man den Sinn versteht, den hatten sie nicht. Aber so waren sie. So wirklich, das sage ich nicht arrogant, sondern ich sage es beschreibend. Und das hat Jesus zu ihnen gesagt. Und hier in unserem Gleichnis macht er deutlich, was der Hauptpunkt ist. Was der Hauptpunkt ist. Und damit ist meine dritte Aussage, Jesus bringt Licht in die ganze Finsternis der Gesetzlichkeit. Ich bin für die Heiligung. Ich bin dafür, dass Gottes Wille in uns geschieht. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut und ich bin jedem dankbar, der mir hilft, Gottes Willen zu erkennen, Gottes Willen zu tun. Auch den Unbequemen. Ich habe mich auch nie einem Gespräch über sowas verwehrt oder sowas. Ein berühmter Evangelist wurde vor kurzem gefragt, wer ist es denn, der dich überhaupt, von dem du noch Kritik annimmst? Und dann sagte er, von meiner Frau und noch von meinem Beichtvater. Meine spontane Reaktion, der arme Mann. Ich schätze ihn sehr, aber in dem Punkt sage ich, der arme Mann. Ich habe zig Leute, die mich kritisieren. Und ich sage das in der Familie auch meinen Enkeln. Ich will nie so alt werden, dass ich nicht mehr offen bin für eure Anregung und eure Kritik. So alt will ich nie werden, dass ich mich dagegen verschließe. Und das habe ich einem Teenager zum Beispiel gesagt. Aber meine Kinder wissen das genauso. Ich brauche Hilfe. Ich brauche die Begleitung durch andere Leute. Ich brauche die Tipps. Ich brauche den Blick auf die Uhr, um zu sehen, dass die Zeit jetzt abgelaufen ist. Versteht ihr? Das gehört alles dazu. Und Jesus brachte Licht mit diesem Gleichnis. Gott nötig zu haben, ist die höchste Form der Frömmigkeit. Ich meine, Hermann Betzel hat das gesagt. Gott nötig zu haben, Gott dringend bitte nötig zu haben, ist die höchste Form der Frömmigkeit und der Heiligung. Herr Jesus Christus, wir haben dich dringend nötig. Ich bitte dich, bewahre uns davor, dass wir uns über andere Menschen erheben, sie lieblos aburteilen, pingelig mit anderen umgehen. Herr, es ist so, wo die Liebe dick ist, sind die Fehler dünn. Wo die Liebe aber dünn ist, dann sind die Fehler und die Mängel der Brüder und Schwestern richtig fett. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben es dringend nötig. Amen.